Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt ist heute Gottes Wort in Lukas 10. Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Also wir hören Gottes lebendiges Wort aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn, Jesus, und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er, Jesus, sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso. Ich vermute mal, dass diese Geschichte, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, euch allen bekannt ist. Heute sind ja sogar auch, gibt es ja die Samariter, die ihren Namen ja vermutlich von dieser Geschichte haben. Und ihr habt bestimmt auch schon mal eine Predigt über diesen barmherzigen Samariter gehört. Und bestimmt ist ja auch heute schon klar, worum es heute gehen soll, nämlich um Nächstenliebe. Dafür steht ja der barmherzige Samariter. Und so einfach diese Botschaft vielleicht auch ist, wir sollen unsere Nächsten lieben, so schwierig ist es, diese Botschaft zu leben. Nächstenliebe ist etwas typisch Christliches. So christlich, dass man es sogar für die Pflicht eines Christen hält. Ja, vielleicht sogar für selbstverständlich hält. Ein Beispiel. Vor einigen Monaten, ich meine, es ist im Frühling gewesen, ist in Deutschland der Film erschienen, Honecker und der Pastor. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Film gesehen habt. Der evangelische Pfarrer Uwe Holmer, der wurde Anfang der 90er Jahre weltbekannt, weil er nach der Wende den gestürzten DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker und dessen Frau Margot bei sich zu Hause, also im Pfarrhaus, im Lobetaler Pfarrhaus, aufgenommen hatte. 10 Wochen lang. Und in diesem Film gibt es dann eine Szene, wo dann das Ehepaar Holmer zusammensitzt mit den Honeckers und dann das Gespräch so darauf kommt, wie das dann so alles entstanden ist. Und dann sagt der Erich Honecker so und bewundert den Mut der Holmers, ihre Feinde aufzunehmen. Also bewundert das so und sagt, hat Respekt davor. Und der Pfarrer Holmer gibt dann zu und sagt, ja, das war tatsächlich nicht so einfach. Er hat Schwierigkeiten bekommen. Und dann sagt die Frau, Margot Honecker, sagt dann, ja, fällt das denn für einen Christen nicht unter Nächstenliebe? Und dann gibt es ein Schweigen im Film und dann antwortet der Pfarrer Holmer, Nächstenliebe fällt doch einem Christen nicht einfach so in den Schoß. Und diese Szene fand ich so interessant. Da wird Nicht-Christen sagen jetzt zu einem Christen, gehört das nicht zur Pflicht eines Christen, uns als eure Feinde jetzt aufzunehmen? Und wir merken so diese Erwartung, die auch andere gegenüber Christen haben, Nächstenliebe ist ja eigentlich Pflicht. Und ich weiß nicht, wie es uns so geht. Stellt euch einen politischen Gegner vor und stellt euch vor, 6 oder 10 Wochen lang mit dieser Person in einem Haus zu leben und dann sich von ihm noch sagen zu lassen, ist so deine Pflicht. Und wir würden denken, dass die Geschichte vom barmherzigen Samariter uns genau das sagen will, oder? Die Geschichte vom barmherzigen Samariter möchte uns sagen, du sollst deinen Nächsten lieben und selbst wenn es dein Feind ist. Also wir empfinden diese Geschichte vom barmherzigen Samariter häufig als eine Aufforderung, etwas zu tun, nämlich Nächstenliebe zu üben. Aber ich denke, diese Geschichte ist vielmehr eine Aufdeckung als eine Aufforderung. Weil was Jesus hier macht, er entlarvt eine Liebe. Jesus hinterfragt eigentlich eine Liebe, nämlich die Liebe von diesem Schriftgelehrten, und er deckt schonungslos auf. Er deckt auf, dass dieser Mensch eigentlich nur sich selbst rechtfertigen wollte. Und deshalb lautet die Überschrift über die heutige Predigt, wie Jesus unsere selbstgerechte Liebe entlarvt. Er deckt sie auf. Jesus ist ja hier im Gespräch mit einem Gesetzesgelehrten, einem Mann, der Theologie studiert hatte, ein Experte in religiösen Fragen. Und dieser Mann verwickelte Jesus in ein Gespräch, aber Jesus entlarvt seine und damit auch heute unsere selbstgerechte Liebe. Und das macht er in 3 Schritten. Einmal entlarvt Jesus unser vorgeheucheltes Interesse an Gott. In Verse 25 bis 28. Dann entlarvt Jesus unsere verschobene Liebe zum Nächsten. Und als 3. entlarvt Jesus unsere verstellte Sicht über uns selbst. Gott, der Nächste und uns selbst. Und wir beginnen mit dem 1. Schritt. Jesus entlarvt unser vorgeheucheltes Interesse an ihn, also an Gott. Manchmal werden ja Menschen in Interviews gefragt, ich habe es auch schon mal in der Gemeinde erlebt, dass man dann fragt, wenn du Gott eine Frage stellen würdest, welche Frage wäre das? Und dann formulieren Menschen so ihre Fragen, ja, Gott, warum lässt du dieses Leid zu? Oder wie ist das Böse in die Welt gekommen? Oder manche wollen wissen, wie das mit dem 11. September war. Oder mich hätte dann mal interessiert, wie das eigentlich mit John F. Kennedy war und so alles so genau. Und wenn wir diese Frage in einem Interview gestellt bekommen, dann geht es ja nicht darum, dass wir die Antwort hören wollen, sondern wir glauben oder sind davon überzeugt, dass die Frage, die diese Person stellt, etwas über diese Person offenbart. Was ist das für eine Person? Wofür interessiert sie sich? Ist sie vielleicht neugierig? Ist sie wissbegierig? Also mit welchen Gedanken beschäftigt sie sich? Also uns geht es um die Frage, weil die Frage offenbart etwas. Und genau das Gleiche haben wir hier. Eigentlich haben wir hier einen Schriftgelehrten, der die Möglichkeit hatte, Gott tatsächlich eine Frage zu stellen. Und diese Frage stellt er in Vers 25 und die Frage lautet, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Wenn wir manchmal die Gelegenheit hätten, Gott eine Frage zu stellen, dann würde es vielleicht um irgendwelche Fragen gehen, die unsere Neugierde befriedigt, vielleicht unser Wissen irgendwie befriedigt. Und er sagt, Meister, wie kann ich das ewige Leben erben? Wir sagen, es gibt keine bessere Frage als diese Frage. Ist toll, oder? Aber wir wissen nach Vers 25, da steht, ein Schriftgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach. Also wir wissen, dieser Mann hat dieses Interesse nur vorgeheuchelt. Er war nicht wirklich daran interessiert, wie er ewiges Leben erben könnte, sondern hinter dieser persönlichen Frage versteckte sich eigentlich etwas anderes. Er hoffte, Jesus in eine Zwickmühle zu bringen, dass Jesus sich in Widersprüche irgendwie verwickelt. Weil er dachte, wenn Jesus jetzt irgendetwas sagt, was nicht mit dem Gesetz übereinstimmt, weil er war ja der Gesetzesgelehrte, dann hätte er Jesus bloßgestellt. Und die Leute müssten sagen, oh, das ist einer, der sich nicht an die Schrift hält. Und wenn Jesus nichts zu sagen gehabt hätte, dann hätte er auch sagen können, die Lehre von Jesus, die ist nutzlos. Also was er wollte, er hat Jesus eigentlich eine Falle gestellt. Ist spannend, was wird Jesus jetzt tun und wie man das den Juden ja so nachsagt. Ein Jude antwortet mit einer Gegenfrage. Und genau das macht Jesus hier auch. Er wird gefragt und er sagt in Vers 26, was steht denn im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Und wie aus der Pistole geschossen kommt die Antwort des Mannes in Vers 27, der dann sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem Denken und deinem Nächsten wie dich selbst. So, und Jesus, was macht er mit dieser Antwort? In Vers 28 sagt er, du hast recht geantwortet, kannst dich setzen, Note 1, Und dann aber noch so ein bisschen hinterher so, tu dies und du wirst leben. Also Jesus stimmt einfach zu. Klar, weil dieser Mann hat wirklich die korrekte Antwort gegeben. Es ist eine Antwort, die Jesus an einer anderen Stelle exakt genauso gegeben hat. Also der Mann hat inhaltlich die richtigen Dinge gesagt. Und das, was er hier sagt, das fasst das Alte Testament sehr, sehr gut zusammen. Die 10 Gebote eigentlich sehr gut zusammen. Die 10 Gebote kann man eigentlich zusammenfassen. Du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben. Genau das sagt er hier einfach. Und das scheint uns eigentlich, das ist wie so eine ganz einfache Frage, ein ganz einfaches Frage-Antwort-Spiel. Alles, was von den Menschen verlangt wird, einfach ist, den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen zu lieben und den Nächsten wie sich selber. Könnte doch nichts einfacher sein, oder? Aber was Jesus ja hinterher schiebt, ist, es geht nicht einfach nur um eine richtige Antwort. Er schiebt noch so ein bisschen hinterher, tu dies und du wirst leben. Die richtige Antwort kennt der Mann, aber er muss sie halt nur noch tun. Und jetzt sollten wir mal einen Moment stehen bleiben und sagen, was bedeutet denn Liebe zu Gott? Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 21, wer mich liebt, hält meine Gebote. Also Gehorsam zeigt Liebe oder Liebe drückt sich im Gehorsam aus. Ich weiß, meine Mutter hat das manchmal ausgenutzt, hat manchmal dann zu mir gesagt, als ich noch Kind war, wenn du mich liebst, dann räumst du dein Zimmer auf. Das war ein bisschen missbräuchlich, ne? Aber wir verstehen, oder was Jesus hier meint ist, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und die Gebote sind ja gut für mich. Wobei das Zimmer aufräumen wäre ja auch gut gewesen für mich. Ich habe das damals noch nicht so gesehen. Aber wenn wir jetzt einen Moment darüber nachdenken, Jesus hat gesagt, tu dies und du wirst leben. Und das wäre jetzt eigentlich der Moment gewesen für diesen Mann, innezuhalten und zu überlegen. Weil es gibt nämlich niemanden und auch keiner von uns, der selbst in den letzten 5 Minuten, ne, wir haben ja nichts Schlimmes gemacht in den letzten 5 Minuten, wir haben nur hier gesessen, aber selbst in den letzten 5 Minuten und geschweige denn unser ganzes Leben lang es geschafft, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Wir schaffen es nicht, niemals zu sündigen. Es ist unmöglich, nicht zu sündigen. Und obwohl dieser Schriftgelehrte die richtige Antwort gegeben hat, die konnte er zitieren, es ist eine andere Sache, sie zu tun. Und diese Antwort, die der Schriftgelehrte sich eigentlich selber gegeben hat, sollte ihn dazu antreiben, nach der Gnade Gottes zu suchen. Und dieser Mann bemerkte das, dass er, hat Jesus eine Falle gestellt, aber Jesus hat eigentlich das Blatt gewendet und der Mann bemerkt es eigentlich zu spät, dass er in diese Falle getappt ist, weil die Antwort kam ja ziemlich schnell aus der Pistole geschossen und damit hat er eigentlich offenbart, er wollte es gar nicht wirklich wissen. Er wusste es ja eigentlich eh schon. Ne? Er wusste die Antwort ja schon. War ja offensichtlich. Aber er hat damit gemerkt, dass Jesus ihn mit dieser Gegenfrage eigentlich schonungslos aufgedeckt hat, welche Motive dahinter stehen. Es war ein vorgeheucheltes Interesse an Gott. Er war nicht aufrichtig. Und jetzt ist spannend, was würde dieser Mann jetzt tun? Würde er beschämt davonlaufen, wie zum Beispiel Petrus? Als Petrus, als seine Selbstgerechtigkeit entlarvt wurde, da weinte er bitterlich. Oder denken wir an diesen reichen Jüngling, ne? Als bei diesem reichen Jüngling er fragte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und als er dann merkte, dann lief er traurig davon, was wird jetzt dieser Mann machen? Wenn wir im Text weitergehen, sehen wir, dass er versuchen wird, sich zu rechtfertigen. Aber bevor wir jetzt da weitergehen, überlegen wir jetzt noch, dieser Mann täuscht sein Interesse an Jesus vor. Und wir könnten uns heute fragen, wo entlarvt Jesus heute unser Interesse an Gott? Wo sieht es manchmal so aus, als würden wir uns für Gott interessieren, aber eigentlich geht es uns nur um uns selbst? Wo ist Jesus heute eher Mittel zum Zweck? Wo verwechseln wir die Liebe zu Gott mit anderen Dingen? Und jetzt geht es um Dinge, die eigentlich ganz gut sind. Genauso wie diese Frage von diesem Mann. Es ist eigentlich eine gute Frage. Wie kann ich das ewige Leben erben? Und wisst ihr, jetzt geht es um die guten Dinge. Der Gottesdienstbesuch zum Beispiel. Ja, oder der Einsatz für Gott in der Gemeinde. Ich meine, der drückt sich bei euch sogar jetzt ganz handgreiflich sogar aus in diesen Räumlichkeiten hier, der Einsatz für die Gemeinde. Oder auch das regelmäßige Lesen in der Bibel. Oder die Diskussion über theologische Fragen, ne? Wie hat Gott das wohl in seinem Wort gemeint oder so. Wenn wir diese Dinge tun, dann kann das so aussehen, als ob wir uns für Gott interessieren. Aber wisst ihr was, selbst diese guten Dinge können manchmal vorgeheucheltes Interesse sein. Wir können manchmal dabei ganz, ganz andere Motive haben. Ja, das kann manchmal sein, dass unser Gottesdienstbesuch tatsächlich nur unser eigenes Bild vor den anderen aufpolieren soll. Dass wir vielleicht nur die Erwartungen von anderen an uns erfüllen wollen. Oder dass wir einfach einer Gewohnheit folgen. Es sieht vielleicht danach aus, als würden wir uns für Gott interessieren. Ja, wir diskutieren darüber, wie Gott es wohl in seinem Wort gemeint hat, wie es sich da verhält. Aber eigentlich mögen wir vielleicht nur die Diskussion mit Menschen. Und wir bringen damit zum Ausdruck, es geht nur um uns selbst. Also wo entlarvt Jesus heute noch unser vorgeheucheltes Interesse? Zurück zum Text. Wir fragen uns jetzt, wie geht es weiter mit diesem Mann? Was wird er machen? Also Jesus hat sein vorgeheucheltes Interesse entlarvt, indem er ihn eigentlich aufgedeckt hat. Dir geht es nur um dich selber. Aber jetzt geht er weiter und das sind die nächsten Verse, die Verse 29 bis 35. Jesus entlarvt unsere verschobene Liebe zum Nächsten. Eben ging es um Gott, jetzt geht es um den Nächsten. Was wird dieser Mann also tun? Und der Mann hat ja gemerkt, dass er entlarvt worden ist und sagt dann, oder macht dann in Vers 29 Folgendes. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Damals herrschte unter Schriftgelehrten und den Pharisäern die Meinung, dass nur Gerechte die Nächsten sind. Also wer ist der Nächste? Es ist der Gerechte. Also gottlose Menschen, wie zum Beispiel damals die Zöllner oder Huren damals oder Heiden. Also, und vor allen Dingen das Mischvolk der Samariter. Die Samariter waren so ein Mischvolk von Juden und Heiden und so. Die gehörten nicht zu den Gerechten, also die gehörten für die Schriftgelehrten und Pharisäern nicht zu den Nächsten. Das waren ja schließlich die Feinde Gottes. Und der Schriftgelehrte fragt jetzt, wer ist eigentlich mein Nächster? Also wem gegenüber muss ich eigentlich Liebe üben? Und man könnte sagen, eigentlich eine andere Art, die Frage zu stellen, ist nämlich die, Meister oder Lehrer, wen muss ich nicht lieben? Wer gehört nicht dazu? Ne? Wo kann ich mich zurücklehnen? Der hinterlistige Steuereintreiber? Hier, die halbblütigen Samariter, die Leute gehören doch bestimmt nicht zu meinen Nächsten, oder? Das ist eigentlich die Strategie des Schriftgelehrten, ist es Jesus, in eine theologische Frage jetzt zu verwickeln und so ein bisschen sich selbst zu rechtfertigen damit. Und sagt, meinen Nächsten, den nächsten Schriftgelehrten, den nächsten Juden, ja, den liebe ich sehr wohl, dem gegenüber übe ich Nächstenliebe. Also die große Frage, die jetzt hier im Raum steht, ist die Frage, wer ist mein Nächster? Und diese Frage gilt uns heute auch, wer ist eigentlich mein Nächster? Das ist die Frage, die im Raum steht. Und wie beantwortet Jesus die Frage auch heute noch, wer ist eigentlich dein Nächster? Und die erste Antwort lautet, der Nächste ist jemand, den wir uns nicht aussuchen. Der Nächste ist jemand, den wir uns nicht aussuchen. Weil tatsächlich ist dieser Nächste oft keiner, den wir gewählt hätten, wenn Gott nicht die Wahl getroffen hätte. Schaut mal, weder der Levit noch der Priester, die diesen Weg gegangen sind, hatten diesen Mann, der unter die Räuber gefallen ist, ausgewählt. Der lag einfach dort. Und die Botschaft dieser Geschichte, dieses Gleichnisses ist, dass selbst der Fremde und selbst der Feind, ne, wir denken an Honecker und Holmer, selbst der Feind unser Nächster sein kann. Also wer ist der Nächste? Jemand, den wir uns selbst nicht aussuchen. So. Heute ist es ein bisschen verschobener. Ich denke manchmal, dass es manchmal leichter ist, jemanden zu lieben, der ganz weit weg ist, als jemand, der unser Nächster ist in unserer unmittelbaren Nähe. Während der Schriftgelehrte damals versuchte, seinen Nächsten auf sein geliebtes Umfeld zu begrenzen, sagen wir manchmal, wir sollen die Menschen in Afrika lieben, ne, und spenden. Es ist einfach. Den kann man mal Geld schicken, den kann man mal eine Patenschaft machen. Aber der Nächste, den Gott uns an die Seite gestellt hat, ja, das ist manchmal ein bisschen komplizierter, oder? Diese Menschen haben manchmal ganz verschobene Hobbys und Interessen. Das sind Menschen, die wir uns nicht aussuchen würden. Ja, dann machen wir vielleicht manchmal einen Einsatz in einem entfernten Land. Den Menschen können wir von Jesus erzählen. Wir opfern Zeiten, Jahre unseres Lebens, aber sind nicht bereit, den Müll unseres Nachbars hinauszutragen. Ja, weil die Menschen, die uns am nächsten sind, das sind ja manchmal die schwierigen Menschen. Das Interessante ist, wir wählen uns ja heute den Ort aus, wo wir wohnen. Ne? Wir überlegen, wo können wir wohnen. Wir wählen auch die Arbeitsstelle. Wir wählen sogar die Gemeinde aus, zu der wir gehören wollen. Aber wisst ihr, was wir nicht auswählen können ist? Wer auch diesen Ort wählt, wo er wohnt. Wer auch die Arbeitsstelle wählt, die wir gewählt haben. Und der auch die Gemeinde wählt, die wir gewählt haben. Ja? Der Nächste ist jemand, den wir uns nicht aussuchen können. Ich sage manchmal ganz böse über meine Geschwister, aber das wissen die auch. Deswegen, wenn sie es mal hören würden, die haben es auch von mir schon gehört. Ich sage manchmal, wenn wir nicht die gleichen oder dieselben Eltern hätten, wir hätten vermutlich nichts miteinander zu tun, weil wir so unterschiedlich sind, weil wir die gleichen Eltern haben. Wir haben uns unsere Geschwister nicht ausgesucht und vermutlich hätten wir uns auch gar nicht ausgesucht. Wir sind zusammengeworfen worden und sind aufgefordert worden, einander Familie zu sein, einander zu lieben. Und wisst ihr, nichts anderes ist auch in der Gemeinde, in unserer Nachbarschaft. Wir suchen uns unsere Nächsten nicht aus, sondern wir werden in eine Gemeinschaft hineingeworfen. Also der Nächste ist jemand, den Gott uns an unsere Seite stellt, den er uns zu lieben gegeben hat, und selbst wenn das einer ist, den wir nicht mögen. Also wer ist mein Nächster? Wir suchen uns den Nächsten nicht aus. Das ist die eine Antwort. Die andere ist, wer ist mein Nächster? Und die zweite Antwort lautet dann, der Nächste ist jemand, der jetzt meine Aufmerksamkeit benötigt. Also der Nächste ist jemand, der jetzt meine Aufmerksamkeit benötigt. Es ist Dietrich Bonhoeffer gewesen, der in seinem Buch Gemeinsames Leben schreibt, ich zitiere ihn jetzt: Wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Gott wird unsere Wege und Pläne immer wieder, ja täglich durchkreuzen, indem er uns Menschen mit ihren Ansprüchen und Bitten über den Weg schickt. Wir können dann an ihnen vorübergehen, beschäftigt mit den Wichtigkeiten unseres Tages, wie der Priester, an dem unter die Räubergefallenen vorüberging, vielleicht sogar in der Bibel lesend. Aber wir gehen dann an dem sichtbar in unserem Leben aufgerichteten Kreuzeszeichen vorüber, das uns zeigen will, dass nicht unser Weg, sondern Gottes Weg gilt. Also Dietrich Bonhoeffer schreibt, es gibt Unterbrechungen im Alltag, die wir nicht geplant haben, die Gott uns entgegenschickt. Ich erinnere mich, wir waren im August, weil mit Jochen Klautke waren wir unterwegs in England und sind dann mit dem Zug zurückgefahren und hatten unsere Reise schön geplant, wie wir zurückfahren, aber die Deutsche Bahn ist da ja nicht, entspricht da nicht immer so unseren Plänen, und spätestens bei Köln war dann bei uns plötzlich Schluss und wir konnten dann nicht nach Frankfurt durchfahren und sowas und mussten dann schon in Köln in den Regionalzug umsteigen. Und da lief gerade Gamecom oder wie hieß diese große Gaming-Messe in Köln. Das heißt, ich sag's jetzt mal so, da waren die ganzen Nerds, die jetzt so mit Computerspielen und so unterwegs waren. Die Züge waren voll von diesen jungen Leuten und Jochen und ich so dazwischen, so die zwei Theologen zwischen den ganzen Leuten. Wir hatten auch keinen Platz gefunden und irgendwie sind wir dann in so eine Gruppe reingekommen von diesen jungen Leuten und wir fingen dann irgendwie ein Gespräch an. Eine Welt, in der wir absolut nicht zu Hause sind. Und interessanterweise, ich sage, es sind Menschen, die ich mir nicht ausgesucht hätte, die gar nicht so unseren Lebensentwürfen entsprechen. Die fragt dann auch, was wir so machen. Dann haben wir ein bisschen erzählt, was wir so machen, so ein bisschen komische Leute sind. Und mit einem kamen wir sogar ins Gespräch und konnten in dieser Zeit, haben das Evangelium erklärt, auf Englisch, weil der kam aus Tschechien, aus Südostasien, wohnt in Tschechien, war aber auf dieser Gamescom da. Und dann haben wir den auf Englisch, mit meinem gebrochenen Englisch, haben wir dann das Evangelium erklärt. Wir dachten, Menschen, die wir uns nie aussucht hätten. Und wir wären eigentlich am liebsten, hätten schön unsere Predigt vorbereitet, in unserem ICE, in unserem Abteil, in der Ruhe, aber nein, wurden in so einen Regionalzug hineingeworfen. Menschen, die wir uns nicht aussucht hätten, Menschen zu einer Zeit, die wir eigentlich anders gewählt hätten. Und das erleben wir immer wieder. Wir machen unsere Pläne, aber darf Gott unsere Pläne manchmal auch so richtig zerstören? Weil er uns vielleicht Menschen an die Seite schicken möchte, die uns gerade unsere Aufmerksamkeit gebrauchen. Aber jetzt ist natürlich ganz praktisch dann die Frage, ja, Not ist überall, oder? Not ist überall. Wer ist jetzt eigentlich mein Nächster? Und vielleicht ist die eine Frage schon mal hilfreich. Wer braucht unsere Aufmerksamkeit nicht? Mit Ausschlussverfahren. Wer braucht unsere Aufmerksamkeit nicht? Und ich denke, viele Menschen, denen wir heute unsere Aufmerksamkeit schenken, sie brauchen sie gar nicht. Die werden auch unsere Aufmerksamkeit gar nicht vermissen. Ich denke, Menschen zum Beispiel wie Prominente oder Sportstars oder sowas, die gar nicht merken, ob wir uns für sie interessieren oder nicht. Ausländische Diktatoren, viele unserer Facebook-Freunde. Sie werden es nicht mal wissen, dass wir uns für sie interessieren oder nicht interessieren, aber ich denke, dass wir in der Zwischenzeit, während wir uns mit all diesen Dingen beschäftigen manchmal, die Leute übersehen, die Gott uns als unsere Nächsten an die Seite gestellt haben. Gemeindemitglieder, Ehepartner, Kinder, Freunde, Mitarbeiter, Nachbarn, all die Menschen. Und Jesus beantwortet die Frage, wer ist mein Nächster? Und er sagt, der Nächste ist der, den du dir nicht aussuchst, und der Nächste ist der, den ich dir jetzt über den Weg schicke. Aber wisst ihr, eigentlich sagt Jesus nicht nur, wer ist mein Nächster, Jesus macht noch etwas anderes mit dieser Geschichte. Wir denken häufig, wer ist mein Nächster, und denken, dann sind wir mit dieser Geschichte fertig. Wer ist mein Nächster? Wir sagen, selbst der Feind, ne? Selbst der Erich Honecker. Aber Jesus erzählt eigentlich noch, geht eigentlich auf eine andere Frage ein. Er sagt, er beantwortet nicht nur die Frage mit dieser Geschichte, wer ist mein Nächster, eigentlich beantwortet er eine Frage, die dieser Mann gar nicht gestellt hat, nämlich, was bedeutet es, meinen Nächsten zu lieben? Oder anders gesagt, wie sieht es aus, meinen Nächsten zu lieben? Weil in dieser Geschichte gibt es mindestens 4 verschiedene Arten, wie Menschen Liebe zum Ausdruck bringen. Wir denken ja häufig, wenn wir an dieser Geschichte, wir sollten weder Levit noch der Priester sein, sondern wir sollten wieder Samariter sein. Aber wisst ihr, es gibt noch mehr Personen in dieser Geschichte. Es gibt da zum Beispiel noch die Diebe oder es gibt da zum Beispiel auch den Wirt. Und lass uns mal drüber nachdenken, wie sieht denn echte Liebe aus? Nicht nur, wer ist mein Nächster, sondern wie sieht echte Liebe aus? Nehmen wir mal die Diebe, was machen die? Ich gebe uns jetzt mal 4 Kategorien. Die Diebe, die nehmen, ohne zu geben. Sie nehmen, ohne dass sie was geben. Die sehen diesen Mann, der nach Jericho unterwegs ist, überfallen ihn, schlagen ihn, ziehen ihn aus, lassen ihn fast tot zurück. Sie geben nichts, aber nehmen etwas. Das ist keine Liebe, das ist egoistische Selbstliebe. So, das ist die eine Kategorie, so sollen wir nicht sein. Dann haben wir den Priester und den Leviten. Beide handeln eigentlich gleich. Was die machen ist, weder nehmen noch geben. Die sehen diesen Mann, gehen an ihm vorbei und die werden sicherlich gute Gründe gehabt haben. Die hatten wahrscheinlich einen Dienst in Jerusalem zu tun, mussten wahrscheinlich schnell dahin, waren vielleicht spät dran, wie auch immer. Sie hatten sicherlich gute Gründe, nicht anzuhalten, sich nicht zu verunreinigen an diesem fremden Mann. Die hatten ja schließlich einen Priesterdienst zu tun. Sie ignorierten ihn. Auch das ist nicht Liebe, sondern das ist Gleichgültigkeit. Weder nehmen noch geben, wir haben beide nichts miteinander zu tun. Dann gibt es noch eine Person, den Gastwirt. Was macht der Gastwirt? Geben gegen Nehmen. Er gibt, weil er etwas von diesem Samariter bekommt. Der Samariter bezahlt ihn ja dafür. Und der Gastwirt kümmert sich um den verletzten Reisenden, er pflegt ihn wieder gesund und vielleicht hat er auch Mitgefühl mit diesem Mann, aber er tut es eigentlich, weil er darum gebeten worden ist. Er wird dafür bezahlt. Er gibt, weil er nimmt, weil er bekommt. Das ist eigentlich Gerechtigkeit. Wie du mir, so ich dir. Das ist ein Tauschgeschäft. Und jetzt haben wir noch den Samariter da. Und was macht der? Er gibt, ohne zu nehmen. Er verbindet die Wunden. Er bringt ihn in Sicherheit. Er zahlt für seine Pflege. Er gibt dem Reisenden etwas, bekommt aber nichts zurück. Und das ist die Liebe, auf diese Weise sagt Jesus, das ist die Liebe, wie wir unsere Liebe wirklich zum Ausdruck bringen. Das ist wirkliche Nächstenliebe, das ist Barmherzigkeit. Nicht Gerechtigkeit, nicht Gleichgültigkeit, auch nicht Egoismus, das ist Barmherzigkeit. Geben ohne zu nehmen. Und das ist die Aufforderung. Wir lesen diese Geschichte genau mit dieser Ausforderung. Liebe selbst deinen Feinden, ohne etwas dafür zu bekommen. Und so zeigt Jesus, du fragst, wer ist mein Nächster, aber ich sage dir auch, wie Nächstenliebe aussieht. Und du fragst ein bisschen nach einem Tauschgeschäft? Nein, geben ohne zu nehmen, das ist es. Und so deckt Jesus die verschobene Nächstenliebe dieses Mannes auf. Er wollte es begrenzen. Jesus hat das vorgeheuchelte Interesse entlarvt. Er hat diese verschobene Nächstenliebe entlarvt. Und jetzt macht Jesus noch etwas Drittes. Und das ist in den Versen 36 bis 37. Jesus entlarvt die verstellte Sicht auf uns selbst. Dieser Mann hatte nicht nur eine falsche Meinung über Gott, über seinen Nächsten, er dachte auch nicht richtig über sich selber. Hier geht es ja darum, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ja die ganze Botschaft des Gesetzes zusammengefasst. Und manche, ich weiß nicht, ob euch das auch schon begegnet ist, manche machen ja aus diesem Gebot, du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sie machen nicht 2 Gebote daraus, sie machen 3 Gebote daraus. Sie sagen, du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst dich selbst lieben. Und die sagen sogar, du kannst eigentlich nur deinen Nächsten lieben, wenn du auch dich vorher selbst liebst. Wenn du dich liebst, dann kannst du den anderen lieben. Und deshalb sagen sie dann, Liebe dich selbst bedeutet, dass du ein gutes Selbstwertgefühl hast, dass du eine richtige Selbstakzeptanz hast und ein positives Selbstbild hast. So, man muss also quasi gut über sich selber denken, bevor man den anderen was Gutes tun kann. Aber hier, wenn wir genau gelesen haben, grammatikalisch steht hier, du sollst Gott lieben, deinen Nächsten lieben, wie dich selbst und nicht, und du sollst dich selbst lieben. Es ist kein drittes Gebot, es gibt nur zwei Gebote. Jesus sagt eigentlich, wie sich selbst. Er geht eigentlich davon aus, jeder Mensch liebt sich selbst. Das tut jeder automatisch. Und das sagt Paulus auch in Epheser 5, Vers 29, als er über den Mann spricht, wie er seine Frau lieben soll und sagt, liebe Männer, ihr tut euch nur etwas Gutes, wenn ihr eure Frauen liebt. Und dann sagt er in Vers 29, niemand hasst jemals sein eigenes Fleisch, sondern nährt und hegt es. Also, lieber Mann, wenn du dir was Gutes tun willst, dann liebe deine Frau. Also, happy wife, happy life, so kann man sagen, ganz kurz. Das ist das, was Paulus eigentlich sagt, sagen will, ne? So kann man sagen. Er sagt, jeder Mann oder jeder Mensch liebt sich selbst. Jesus will hier nicht sagen, Gott lieben, Nächsten lieben, aber erstmal musst du dich selbst lieben. Er sagt, jeder liebt sich selbst. Ja? Also, es sind nicht drei Gebote, es sind zwei Gebote, die wir da haben. Der Mann hat ja die Frage gestellt, wer ist mein Nächster? Aber ich weiß nicht, ob ihr diesen Vers 36, wenn ihr beim Vers 36 guckt, dann könnte man ja sagen, dass Jesus könnte ja einfach sagen, wer ist also der Nächste gewesen? Aber schaut mal in Vers 36, und ich fand das immer interessant. Jesus stellt die Frage, nachdem er diese Geschichte erzählt hat, stellt er die Frage, und die klingt für mich immer so, klang für mich immer so ein bisschen komisch. Welcher von diesen dreien, also Priester, Levit oder Samariter, ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Ich meine, was ist das für ein komplizierter Satz? Hätte Jesus nicht sagen können, wer war für die drei der Nächste? Aber Jesus sagt, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Merkt ihr, was Jesus hier macht? Er wechselt die Perspektive. Er sagt nicht, sei nicht, und da bleiben wir häufig stehen, sei nicht Priester, sei nicht Levit, sondern sei der barmherzige Samariter. Jesus wechselt die Perspektive und sagt, wer ist der Nächste dessen gewesen, der die Räuber gefallen ist? Er sagt, stell dir vor, du bist dieser Mensch, der unter die Räuber gefallen ist. Stell dir vor, du bist derjenige. Wer von den drei hättest du dir gewünscht, würde dich als der Nächste ansehen? Also Jesus wechselt die Perspektive und sagt, stell dir vor, du bist der Mann, der da liegt. Über wen wärst du dankbar? Über den Priester, über den Leviten oder über den Samariter. Und die Antwort dieses Mannes, die ist ja richtig. Er sagt, ne, es kommt immer noch nicht über seine Lippen, er sagt da nicht der Samariter, sondern er sagt in Vers 37, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Ne, also selbst der ist es gewesen. Wieder eine richtige Antwort. Und dann sagt Jesus, geh hin und tue und handle ebenso. Aber was Jesus hier zum Ausdruck bringen möchte, lieber Schriftgelehrter, wie denkst du über dich selber? Denkst du, du bist der Priester? Du bist der Levit? Oder du kannst der barmherzige Samariter sein, der von seiner Größe her bereit ist, barmherzig zu sein? Bist du einer von den drei? Nein, du bist einer von denen, der unter die Räuber gefallen ist. Und wenn du diesen Blick auf dich selbst hast, dann kannst du auch wieder barmherziger Samariter handeln. Wenn es kommt darauf an, wie du über dich selbst denkst. Wir sagen ja Nächstenliebe, und so bin ich ja eingestiegen, Nächstenliebe ist die christliche Pflicht. Du musst deinen Nächsten lieben. Aber damit beginnen wir gar nicht. Jesus sagt, wenn du der Mann bist, der unter die Räuber gefallen ist, und das ist das, was die Bibel immer wieder sagt, wir waren tot, Epheser 2, in unseren Übertretungen, Gott hätte nichts mit uns zu tun haben müssen. Er hat sich erbarmt. So, wir waren diejenigen, die unter die Räuber gefallen sind. Wir hätten nichts zu bieten, wenn Gott nicht gekommen wäre und Jesus geschickt hätte. Er den Preis bezahlt hätte für unsere Schuld. Da wäre gar nichts mit uns gewesen. Und jetzt lautet die spannende Frage nicht einfach, sei wie der barmherzige Samariter, sondern eigentlich heißt dieses Gleichnis, siehst du dich als den Mann an, der unter die Räuber gefallen ist? Wenn ja, dann bist du so dankbar für diese Liebe, die Gott dir geschenkt hat, und das verändert dich. Und so schreibt der christliche Theologe Tim Keller in einem seiner Bücher, Jesus lehrte, dass ein Mangel an Sorge um die Armen, also Nächstenliebe, kein kleiner Fehler ist, sondern diese fehlende Sorge um die Armen, die offenbart, dass etwas ernsthaft mit dem eigenen geistlichen Kompass, dem Herzen, nicht stimmt. Also ob wir Nächstenliebe üben oder nicht, hat nichts in erster Linie damit zu tun, ob wir Liebe, genug Liebe zum Nächsten haben, sondern wie wir über uns selber denken. Ob wir Barmherzigkeit erlebt haben. Also, ja, natürlich sagt das Gleichnis, und deshalb stimmt das, wir sollen so sein wie der barmherzige Samariter, weil Jesus immer wieder sagt, so geh hin und tue ebenso. Ja, wir sollen so sein wie der barmherzige Samariter, aber etwas anderes kommt vorher. Der barmherzige Samariter hat uns gerettet. Er hat uns gerettet, wir waren diejenigen, die Hilfe benötigt haben, und deshalb können wir Nächstenliebe üben. Deshalb, wenn ihr jetzt heute aus dem Gottesdienst geht und sagt, wir sind aufgefordert worden, die Nächsten zu demütigen, würde ich sagen, ja, das ist nur die halbe Botschaft. Und die ganze Botschaft ist, und die haben wir vorhin in der Textlesung gehört, aus 1. Johannes 4, Vers 10, wir lieben ihn und wir lieben auch unseren nächsten Bruder, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, Christsein ist die Aufforderung zur Liebe, aber ja, das können wir nur, weil jemand anders uns zuerst geliebt hat.